sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you get a pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Volle politische Risiko.
Rambo, Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Es geht zu Ende. Apokalyptische Rhetorik und die Gegengifte dazu. Aus vielfach gegebenem Anlass unser Thema heute bei Sprich mit mir. Moin Klaus.
Hallo Andreas.
Ich habe mal als Kontrast zu unserem dunklen Thema nach was Lustigem geforscht und habe diesen antiken Loriot gefunden.
Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Dies bedeutet das Ende unseres Planeten.
Wissen Sie, das kommt hier im Moment sehr ungelegen. Ich dachte, Sie hätten...
Nur alle Menschen, die innerlich und äußerlich sauber sind, haben nichts zu befürchten.
Diese handgefertigte Wurzelbürste aus reiner Naturborste könnte ich Ihnen für 28,50 Mark überlassen.
Das ist sehr liebenswürdig, aber ich glaube...
Für 32 Mark empfehlen wir diesen Badezusatz.
Nein, nein, nein.
Auch ohne Bargeld. Wenn Sie hier bitte unterzeichnen wollen.
Nein, nein.
Sie erhalten unsere Lieferung dann monatlich auf Rechnung mit 2% Skonto.
Oder die Beträge werden von Ihrem Konto abgebucht mit 5% Skonto. Aber wenn Sie sich heute noch nicht entscheiden mögen, macht das nichts.
Wir kämen dann immer jeden Donnerstag.
Ach, wo muss ich unterschreiben?
Das Sales-Gespräch angesichts der Apokalypse. Also lustiger kann man eigentlich nicht einsteigen in das Thema, oder?
Unfassbar. Und wir wissen, Loriot war immer schon seiner Zeit voraus.
Genau.
Und so da hat er doch das Thema, was wir heute aufgreifen wollen, damals schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wird das her sein, reichen 30? Ich weiß es nicht.
Ja, ein bisschen mehr sogar.
Mehr sogar, ne? Hat er das schon aufgegriffen.
Großartig.
Unfassbar, oder? Ja. Der Mann, unglaublich. Aber ja, großartiges Stück, toll.
Und ich habe das Gefühl, dass wir heute deutlich mehr von apokalyptischer Rhetorik umgeben sind, als das vor 30 Jahren der Fall war. Das Klima, die künstliche Intelligenz, die politische Lage, du kannst, also ich bemühe jetzt mal das, was du mir schon mal angekreidet hast, you name it.
Das habe ich nicht angekreidet, das habe ich festgestellt und ja. Habe gesagt, bitte behalte das bei, deine Anglizismen, okay. Das finde ich großartig.
You name it, die Apokalypse ist allgegenwärtig und das ist sie natürlich auch traditionell auch in religiösen Vorstellungswelten. Mir fällt eigentlich nur der Buddhismus in den Weltreligionen ein, wo von der Apokalypse, von einem Ende der Zeit nicht die Rede ist, sondern mehr zyklisch gedacht wird. In den linearen großen Weltreligionen ist es so, dass ein Ende erwähnt wird. Und das korreliert natürlich, um Gottes Willen machen wir uns nichts vor, einfach mit unserer persönlichen Endlichkeit.
Ja, natürlich.
Und klar machen wir uns, ich weiß nicht, wann bei dir das zum ersten Mal war, ich glaube bei mir mit 11, 12, der Gedanke, ach scheiße, das ist ja endlich hier, das ist ja gar nicht für immer. Also insofern ist apokalyptisches Denken und Sprechen etwas, was sehr tief in uns wohnt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Gedanke an die Endlichkeit versetzt ja viele in einen ganz seltsamen Zustand. Also gepaart mit Angst, mit Unsicherheit. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann so auch in meinen Teenagerjahren mit dem Thema erstmalig bewusst umgegangen bin. Und du kommst ja immer ganz schnell an einen Punkt, wenn du anfängst, das zu durchdenken, an dem sich das nicht mehr so gut anfühlt. Weil du denkst, ja, wie, dann bin ich weg, weil das kann doch gar nicht wahr sein. Und da sind natürlich viele Menschen in einer anderen Position, die sehr gläubig sind. Also wenn wir die Christen nehmen, wenn die sagen, es geht auf jeden Fall weiter, dann hast du da vielleicht eine andere Haltung. Wenn du aber trotzdem, obwohl du irgendeiner Kirche angehörst, einer Religion angehörst, trotzdem für dich ganz allein in deinem Kämmerlein darüber nachdenkst, kommt meistens meiner Meinung nach dennoch der Moment, wo sich das wieder ein bisschen unangenehm anfühlt, weil das natürlich auch gedanklich dann nicht mehr zu erfassen ist. Dann kannst du dich beschäftigen mit Menschen, die über Nahtoderfahrung sprechen. Der eine sagt, ja, aber da hat sich jemand gemeldet aus dem Jenseits und so weiter. Also ein ganz schwieriges Thema. Nur bist du dann sofort in dieser Geschichte, okay, wenn es wirklich endlich ist, was mache ich mit meiner Zeit? Also die alte Geschichte Carpe Diem, Memento Mori, die wir auch schon gestreift haben, diese Themen. Ne? Und da liegt aber, glaube ich, so eine Urangst der Menschheit sicherlich auch begründet.
Worüber wir heute ein bisschen ausführlicher reden wollen, ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Also, weil es darum gehen soll, wie wird dieser Apokalypse-Gedanke rhetorisch instrumentalisiert von Interessensgruppen? Und wie groß ist dieses Störfeuer? Was, um so einen Satz zu bemühen, was macht das mit uns, ne? Mit unserem Alltag?
Was und, macht das mit
uns? Ja, und wie getrieben sind wir durch diese Vorstellungen? Manchmal wird ja sogar ein Datum genannt bei Klimaleuten, beispielsweise Klimawandelbekämpfern sozusagen, die dann sagen, wir haben noch 6 Jahre, 5 Monate und so. Und das ist natürlich schon echt Druck auf den Kessel dann für die Allgemeinheit, die so etwas konsumiert und nicht einordnet.
Also mich beschäftigt das sehr, weil apokalyptische Rhetorik heißt ja nichts anderes, dass du ein Szenario aufmachst, das am Ende mit Ängsten spielt. Und was machen Ängste mit Menschen? Oder was ist der Auslöser dann? Was passiert an Reaktionen? Und das ist doch das Gefährliche. Guck mal, wir haben so viele Beispiele. Du hast sie kurz gestreift in der Einleitung. Nimm gerne Klimaschutz. Klar, wir kennen all diese Diskussionen. Wir hatten in einigen Folgen drüber gesprochen, dass das Thema Klimaschutz in der politischen Debatte irgendwie verschwunden ist. Ja. Und wir haben dann auch immer über unsere Töchter, die nächste Generation, argumentiert. Und es wird gesprochen über Rüstung, über Sozialstaat abbauen, solche Sachen, kann man alles machen. Aber das andere Thema wird gerade ausgespart. Und natürlich gibt es dann die Aktivisten, die das bedienen und sagen, Moment, was heißt Aktivisten? Menschen, die sich damit mehr beschäftigen und das immer wieder ins Fenster stellen, wahrscheinlich zu Recht, und sagen, ja Leute, wir können doch nicht warten, bis es uns besser geht, damit wir uns dann mit dem Klimaschutz beschäftigen. Dann ist es vielleicht vorbei. Und mittlerweile gibt es ja Menschen, wie du eben sagtest, die schon konkrete Daten nennen, die auch sagen, in 100 Jahren kann das hier durch sein, das Thema übrigens. Es kann sein, dass es vorbei ist, ja. Und dieses Spielen mit der Angst, das halte ich für sehr gefährlich, weil die Menschen ja offensichtlich gerade auch sehr belastet sind. Diese komplexe Welt, die Veränderungen, Kriege, Existenzängste, alles, was du dazu nimmst, führt ja dazu, dass viele Menschen nicht mehr so richtig stabil sind oder austariert sind. Und das soll gar kein Vorwurf sein, das ist nur eine Feststellung. Also nimm nochmal Corona, so ungern ich das erwähne, aber es gehört auch in diesen Kontext natürlich. Da ist ja so viel passiert bei den Menschen. Und dann kommst du mit einer apokalyptischen Rhetorik und schürst Ängste, dass das keinen guten Effekt auslöst. Das liegt auf der Hand, oder?
Die Frage ist natürlich, wie kann ich anders damit umgehen? Also es ist gar keine Frage, ich kann etwas anderes formulieren, als nehmen wir jemand Berühmtes, Elon Musk, der sagt, künstliche Intelligenz wird uns alle killen innerhalb von ein paar Jahrzehnten oder so. Ne? Und andere, die ihm dann ins Wort fallen und sagen, ja, stimmt gar nicht oder ja, genau, das ist die Wahrheit und wir müssen da loskommen von und ähnliches. Bestimmte Exponenten der Klimabewegung, die sagen, wenn wir jetzt nicht sofort was machen, dann kriegen wir eine Situation, die nicht mehr reversibel ist und dann ist sowieso alles vorbei. Und ich glaube, der richtige Ansatz ist tatsächlich, in allem, was wir tun, zurückzukommen auf Kant, auf Vernunft, auf Aufklärung und zu sagen, ja, wir ordnen das jetzt mal ein und wir hören jetzt mal zum Beispiel Wissenschaftlern zu, dann uns ein eigenes Bild zu machen und zu sagen, wir finden einen Umgang damit.
Da bist du absolut richtig unterwegs. Wenn du gestattest, ich würde gern noch mal vorher in die Effekte reingehen, die entstehen, weil dann können wir ja mit unserem Gegengift in Anführungszeichen loslegen. Das müssen wir auch, weil wir werden nicht in diese Rhetorik verfallen, auf gar keinen Fall, weil wir immer in Chancen und Möglichkeiten denken.
Unbedingt.
Ich glaube, das können wir beide für uns reklamieren. Das ist so, aber wir haben ja auch außerhalb jetzt des Podcasts auch schon darüber gesprochen mal, dass diese Effekte, die sich einstellen, doch dramatisch sind, wie wir es eben auch schon gestreift haben. Also das eine, was ich gefunden habe auch nochmal, ist diese erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, du kriegst permanent Endzeitstimmungsformulierungen um die Ohren gehauen und dann sagst du irgendwann, ja, dann brauche ich auch gar nichts mehr machen, führt also zu dieser Passivität. Und wir hatten immer wieder gesagt, wir brauchen Menschen, die aktiv sind, die proaktiv sind, die anpacken, die ihr Leben in die Hand nehmen, die auch für die Gesellschaft tätig sind, ob jetzt beruflich oder auch einfach aus einer Haltung heraus. Aber wenn ich nur noch Angst habe, werde ich passiv und ziehe mich zurück. Also das ist ein ganz heftiger Effekt, der sich einstellt. Und den kannst du doch in der Gesellschaft ablesen. Und da rede ich nicht nur von Deutschland. Also das ist ein Riesending, was dadurch entsteht. Wenn ich die Nachrichten gucke, das ist ja das alte Thema, und du kriegst eine Horrormeldung nach der anderen, dann gehst du wirklich nicht pfeifend ins Bett irgendwann. Ja, dann denkst du, oh Gott, nehme ich noch irgendwas zum Runterkommen? Nein, Alkohol ist keine Alternative.
Nee, für dich und mich sowieso nicht.
Sowieso also, nicht, ne?
Aber ich glaube, wir sind betrunken, wenn wir ein halbes Likörglas trinken mit irgendwas, ne?
Dann ist schon Intensivstation angesagt.
Aber untypisch und nicht repräsentativ für unser Volk irgendwie.
Offensichtlich. Und wenn wir jetzt das weiterspinnen, jetzt gibt es Menschen, die sind vielleicht auch nicht ganz so stabil, wie ich eben schon mal sagte. Und dann kann das Ganze ja wirklich auch in eine pathologische Richtung gehen. Also wirklich total. Angstzustände, Psychosen. Und wenn du da die neuesten Erhebungen der Krankenkassen dir ansiehst, wie viele Menschen psychische Erkrankungen haben, dann wird einem schon Angst und Bange. Und ich glaube schon, dass wir hier ganz viele Überschneidungen haben, gerade auch mit unserem Thema hier. Ich bin da auf einen Begriff gestoßen, den habe ich dir, glaube ich, auch mal zugeworfen. Diese Alarmmüdigkeit, das kannte ich zuerst gar nicht. Mhm. Dass man ja permanent zugeballert wird mit diesen negativen Dingen. Achtung, da ist jetzt Klima, jetzt kommt die KI und nimmt dir deinen Arbeitsplatz weg. Übrigens, der nächste Virus kommt, wenn du dich nicht impfen lässt. All dieser Kram. Wie heißt das? Ich muss es kurz gucken. Alarmfatigue. Das fand ich so interessant, ja. Dass man schon müde wird und vielleicht sogar abstumpft, was aber auch nicht dazu führt, dass du voller Tatendrang durchs Leben gehst. Mhm. Ich finde das dramatisch.
Das hat übrigens auch eine politische Expression dann natürlich, ne? Weil ich wende mich natürlich von dem, was mal Konsens war, einfach ab. Kurze Episode noch, Klaus, wo wir über diese psychologischen Faktoren reden. Meine jüngere Tochter ist hellauf begeistert und das wird wohl ihr Lebensweg sein, die Positive Psychology. Also unschwer zu erraten aus dem angelsächsischen Raum, die positive Psychologie.
Super.
Ein sehr junges Fach, das sich eben abwendet von Freud und Fromm, der Vorstellung letztendlich, ich will meinen Vater umbringen und will mit meiner Mutter schlafen und mehr so die echte Welt versucht zu reflektieren.
Und etwas verkürzt dargestellt von dir.
Ein ganz kleines bisschen, ja.
Aber Weltklasse.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Ja. Absolut.
So, und dann habe ich diese positive Psychologie, die eben den Ansatz versucht, Mensch, da ist ein Mensch mir gegenüber in einer Krise. Wie kann ich es denn schaffen, dessen Wohlbefinden zu steigern? Genauso verkürzt eigentlich dargestellt. Nur, das, was passiert, auch besonders im deutschsprachigen Raum, ist, ja, positive Psychologie ist ja gar keine Wissenschaft. Wo ist denn die Evidenz? Wo sind denn die Papers und so weiter? Und es gibt eine Menge Forschung und auch empirisch gestützte Forschung, die ganz klar sagt, wenn Menschen in solchen Krisen geholfen wird, zum Beispiel, wenn sie torpediert werden mit Endzeitvorstellungen und wieder Boden unter den Füßen bekommen, dann werden die in die Lage versetzt, ein besseres Leben zu führen. Und was mehr können wir uns verdammt nochmal wünschen, anstatt zu sagen, Mensch, ist keine Wissenschaft und das Ganze mal per se zu diskreditieren.
Aber das ist doch so ein Reflex, den du immer hast, ja. Wenn dir irgendwas komisch vorkommt oder neu ist und du weißt es nicht, dann geht's los. Nein, alle wollen im Moment lieber jammern, als sich aufzumachen, um was zu drehen. Das siehst du in der politischen Debatte. Das siehst du bei der Bewertung von Anstrengungen, die eine Regierung unternimmt. Bitte, wir müssen die nicht feiern, aber ich darf immer sagen, die versuchen etwas. Klar, ein Wirtschaftswachstum von 0,1% haut mich auch nicht vor Begeisterung aus dem Stuhl. Aber was will ich sagen? Das wird gleich diskreditiert, so nach dem Motto, ja, das ist so naiver Optimismus. Aber das ist es nicht. Was hinter dieser positiven Psychologie steckt, ist ja letztlich diese Zuversicht, die genährt wird. Und das kann ich überhaupt nicht negativ bewerten, weil am Schluss, wie du sagst, hat es jeder von uns in der Hand, was er aus seinem Leben macht. Die Deutschen haben so eine Vollkasko-Mentalität. Bitte sicher mich ab in alle Richtungen und garantiere mir, dass alles geil wird in meiner Lebenszeit. Und das gibt es nicht. Warum? Weil du erstens selbst verantwortlich bist und zweitens gibt es viele Parameter, die du beeinflusst und welche, die du nicht beeinflussen kannst. Aber wenn du diese Zuversicht hast, selbst in schwierigen Situationen und das Beste daraus machst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du ein geiles Leben hast, signifikant. Und mehr können wir nicht machen. Und diese für mich Wissenschaft, und ich finde das toll, ich lese da immer wieder, bin da auch sehr interessiert, zahlt genau auf diese Haltung ein. Und das finde ich persönlich in diesen Zeiten fast alternativlos.
Gold wert, ja.
Ja. Gold wert, ja.
Also ich könnte jetzt auf deine liberale Bestandsaufnahme eine linke Replik formulieren, aber das wird
kannst
jetzt zu, das wird jetzt zu weit führen für diesen Podcast und für diese Ausgabe von Sprich mit mir. Ich möchte lieber im Text einfach weiterkommen und nochmal das, was wir jetzt psychologisch definiert haben, in rhetorisches sprechendes Framing, denn auch dazu haben wir ja Evidenz, ne? Dass diese Dinge einfach ständig und in Social Media dann nochmal auf Steroiden passieren.
Ich meine, wir haben ja letztes Mal über Cancel Culture gesprochen.
Ja.
Das geht ja auch in diese Richtung. Und wenn wir es rhetorisch aufbauen, müssen wir ja sagen, wenn ich so polarisiere und permanent diese Endzeit-Rhetorik verwende, das ist doch klar, dass ich nicht mehr ins Gespräch komme. Weil dann hast du ja nichts anderes als diese Lagerbildung, die ja auch permanent thematisiert wird. Also, dass man sagt, ja, du kommst dir vor, als wärst du im Schützengraben. Da ist die eine Seite, da ist die andere. Was ist eigentlich? Es ist letztlich fast eine Gesprächsverweigerung. Und wir beide kämpfen doch permanent dafür, dass die Menschen ins Gespräch gehen, egal wie unterschiedlich ihre Meinungen, Haltungen, Auffassungen sind. Wenn ich aber sage, nein, das wird sowieso alles Mist und die Welt geht bald unter. Wenn du nicht, dann habe ich ja noch mehr als gecancelt. Dann habe ich ja fast schon eliminiert. Und dann sind wir genau da, wo wir nicht hinwollen. Wir sind überhaupt nicht mehr im Gespräch. Und das ist jetzt rein auf die Kommunikation betrachtet eine ganz heftige Auswirkung von dieser apokalyptischen Rhetorik.
Und das ist das Werkzeug, was wir natürlich bemühen müssen, wenn wir Zivilität und Demokratie aufrechterhalten. Wir haben ja keine anderen Mittel, als zu sagen, wir sprechen miteinander.
Ja.
Luisa Neubauer und Friedrich Merz im Kanzleramt. Einmal die Woche, jour fix, eine Stunde oder eine halbe Stunde. Wäre gut, finde ich.
Fände ich super. Warum sollen die nicht miteinander reden? Jetzt können wir auch, naja, das sprengt auch diese Folge, wir können ja auch wieder über Brandmauern reden. Weil Brandmauern sind ja auch nichts anderes, als zu sagen, ich rede nicht. Gibt's nur Brandmauern nach links oder nur nach rechts oder beides oder nicht? Also ein Quatsch. Das muss man durchdenken. Wenn wir aber immer dafür kämpfen, dass wir miteinander sprechen, tja, warum hole ich mir nicht die Leute, die anders denken? Ich habe mal die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen. Du kannst ja von Arnold denken, was du willst, aber der Mann hat 3 Weltkarrieren gemacht.
Mhm.
Ja, Mr. Olympia im Bodybuilding, dann einer der erfolgreichsten Action-Schauspieler aller Zeiten und dann noch Gouverneur von Kalifornien. Und als er Gouverneur wurde, hat er im Hof seines Regierungsgebäudes ein Zelt aufgestellt. Da hat er zugegebenermaßen immer seine dicken Zigarren gequarzt. Hat da aber alle möglichen Leute eingeladen, so steht's da drin, und hat sich mit denen unterhalten, um die Sichtweisen zu verstehen. Und soweit ich informiert bin, war Kalifornien damals schon in Sachen Klimaschutz absoluter Vorreiter, weil Schwarzenegger das verstanden hat, weil er sich mit ganz vielen Menschen ausgetauscht hat.
Ja, und genau das ist ja so ein Lackmustest. Also er ist ja auch in den vergangenen Jahren einer der lautesten Kritiker von Donald Trump und dessen Administrationen in der ersten Runde und auch jetzt wieder. Auf der anderen Seite eben Republikaner durch und durch. Und genau das ist eigentlich der Punkt, wo wir hin müssen. Aber ich muss noch einmal Brandmauer nachfragen, mit juristischem Verständnis. Also du sagst rechts, links. Was sagst du als Jurist? Ich habe hier eine Gruppierung, die eben als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Muss ich da nicht eine Brandmauer haben?
Ich habe ja im Moment nicht gesagt, dass ich mit denen abstimmen kann. Ich habe vom Gespräch gesprochen. Und du hast auf der einen Seite die Meinungsfreiheit, jetzt mal rein juristisch gesagt. Du hast die Meinungsfreiheit. Und dann hast du so eine Angstkommunikation. So, wenn du jetzt die AfD permanent stigmatisierst und sagst, die wollen das und alle Migranten raus und das, das ist auch Angstrhetorik übrigens. Also, geh doch ins Gespräch. Ich bin nach wie vor dafür, ins Gespräch zu gehen. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du am rechten Rand solche Menschen hast, die sehe ich am linken in Teilen da auch. Da gibt es ja Formulierungen von der Linken, die für mich brandgefährlich sind. Aber trotzdem bin ich der Meinung, man muss reden. Man muss reden. Ich bleibe dabei. Auch wenn es uns nicht gefällt. Da sitzen Leute, die gewählt sind. Das macht es vielleicht nicht besser, aber es ist rein juristisch oder vom Demokratieverständnis ein Punkt. Ich bin weit davon entfernt, das kleinzureden. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr besorgt. Aber ich von meiner Struktur und du sicherlich auch, ich würde immer in den Diskurs gehen. Weißt du was? Ich kann auch mal ein Gespräch abbrechen. Aber ich würde es immer wieder tun, weil Kommunikation kann so viel, aber nicht alles. Aber ich würde es immer versuchen. Ich wollte mir nie vorhalten, dass ich nicht gesprochen habe. Und ich bagatellisiere gar nichts. Ich betone das nochmal, ganz im Gegenteil. Ich halte von diesen Rändern und von den Extremen 0,0, nee, auf einer Skala von 1 bis 10, minus 3 Millionen. Ich halte gar nichts davon. Aber nicht zu sprechen ist für mich nicht klug.
Wir haben ja schon ein paar Mal formuliert, auch ein Gegengift gegen diese Ränder kann nur sein, der rhetorische Nahkampf, also wirklich in die 1-zu-1-Kommunikation mitten reinzugehen, so schwer und so mühsam und zum Teil, ganz ehrlich, unappetitlich das auch ist, ne?
Das ist es sicherlich, aber um da auch nochmal anzusetzen, wenn du nur mit Angst arbeitest, bist du gar nicht mehr in der Lage, richtig zu sprechen, weil du ja auch nicht so ganz klar denken kannst, weil Angst lähmt ja auch zum Teil. Fight or flight, ja, je nachdem.
Ja, klar. Und in der Psychologie, klar.
Mhm. Ja, total. Und du hattest es eben schon mal andiskutiert. Der richtige Weg wäre ja, wieder auf Fakten zu gehen, auf Zahlen zu gehen, die belastbar sind, auf Wissenschaftler zu hören, die vielleicht nicht zu deutlich in irgendeinem Lager stehen, ja, und irgendwie auf dem Ticket schon die ganze Zeit surfen. Also als Beispiel, du hast ganz viele Wirtschaftsexperten in Talkshows, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Da denke ich, bist du Wissenschaftler oder was ist gerade mit dir? Ich sag so, wie ich denke. Da ist irgendwie immer so ein Klientel, bring doch mal jemanden da rein, der mal einfach in Sachen Wirtschaft frei spricht und nicht irgendwie noch ein Parteiticket hat, um mal eine Meinung zu haben. Bitte, was daraus wird? Und deshalb müssen wir da besser sein und wieder auf Fakten gehen. Wir müssen auf Nuancen achten, wir müssen differenzieren und wir müssen die Angst rauskriegen. Und da sind wir wieder gerne auch bei der positiven Psychologie und dann in Möglichkeiten und Chancen denken und auch handeln. Sonst können wir ja abschließen. Sonst können wir doch abschließen. Dann sagen wir, okay, das war's, danke.
Apropos Zahlen, apropos Gegengift zu einer apokalyptischen Rhetorik, Sonntagsfrage im Juli. Ich habe es mir mal rausgeguckt.
Ja. Bitte.
Also quasi, wen würdest du wählen, wäre kommenden Sonntag Bundestagswahl? Da rangiert die AfD bei den unterschiedlichen Instituten bei 22-25%. Die Linke zwischen 10-12%, je nach persönlichem Standpunkt. Sind das die beiden Ränder, die unsere Demokratie gefährden können oder gefährden tatsächlich? Zusammen also um die 35%. Umkehrschluss. Ja. 2/3 der Menschen in unserem Land. Plus ein erklecklicher Teil der Nichtwählenden haben Interesse daran, unsere Demokratie zu erhalten. Das ist natürlich wackelig und keineswegs eine Entwarnung bezogen auf 2029, der nächsten Bundestagswahl. Aber das spricht doch eine klare Sprache, was Mehrheiten in unserem Land angeht. Und das ist eigentlich ein Anlass, nicht zur Zuversicht, aber ein Anlass, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, lass uns aus diesen 2/3, 3/4 oder 4/5 machen.
Nee, finde ich einen tollen Ansatz. Das darf man so denken. Jetzt würden natürlich diese Ränder, und ich befürchte, es sind nicht nur Ränder, würden sagen, ja, das habt ihr euch jetzt schön zurechtgelegt, damit ihr nicht gleich aufgebt. Redet ihr euch das schön? Ah, das ist positive Psychologie. Nö, das sind Zahlen, die man sich anguckt und in Chancen denkt. Das ist ein tolles Beispiel genau dafür, was wir eben besprochen haben. Allerdings müssen diese 2/3 auch aus dem Quark kommen.
Ja.
Die dürfen keine stummen Beobachter oder Zaungäste sein. Die sollten mal durch die Tür gehen und in den Ring gehen. Und auch den Infight suchen und auch mal eine Stimme erheben. Um Gottes Willen, es gibt Menschen, die machen das natürlich. Und du musst heute offensichtlich hier und da wirklich couragiert sein, um das zu tun. Weil da passieren ja Sachen auch auf Social Media, Cancel Culture, wir sprachen drüber, die nicht so einfach sind. Und das ist schon gefährlich. Aber diese Menschen auch mutiger zu machen oder auch mehr Zuversicht zu geben, halte ich für wichtig. Also, dass wir sagen, hey Leute, macht mit, versucht da in eine Chancenkommunikation mitzugehen. Oder wie wir auch gerne sagen, in eine Wertekommunikation anstatt dieser Angstkommunikation. Lasst uns das doch mal machen. Was wollen wir für ein Land sein? Was haben wir für Chancen? Was können wir jetzt wirklich machen? Und ganz ehrlich, wir haben so viele Kommunen, da wird wirklich geackert, damit die überleben, dass die sogar nachhaltig aufgestellt sind und so weiter. Kleine Kommunalpolitiker, klein bitte in Anführung, kämpfen wirklich und fühlen sich ein bisschen alleingelassen, aber die leben da, wo sie leben und übernehmen Verantwortung und versuchen was. Wie toll ist das?
Super.
Dürfte man auch mal ins Schaufenster stellen und nicht immer nur da oben gucken, was gerade vermeintlich, bitte vermeintlich nicht funktioniert. Dann könnte man auch mal da gucken, aber was funktioniert? Da sind Menschen, die kämpfen. Das sind tolle Beispiele. Ich weiß, wir sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Markus Lanz, ja, die Talkshow. Aber der lädt immer wieder Kommunalpolitiker, auch mal Landräte oder Gemeinderatsleute ein, um zu verstehen, was läuft denn gerade bei euch? Und das sind mit die besten Sendungen.
Ja.
Weil die sind dicht am Leben. Und nicht in
ich wollte jetzt despektierlich gerade mal sagen, die haben auch Sachkenntnis, aber gut, streich mal wieder.
Okay, aber ich mag diese Sendungen und ich finde es toll, dass die das machen in dem Format.
Großartig, ja.
Um diesen Menschen auch Platz zu geben und dann erzählen die von ihren Nöten, was die da haben und wie alleingelassen die sind. Und da ist es, aber da sind Leute, das sind Vorbilder, die sind aktiv und die lassen sich nicht einschüchtern. Weißt du, wie viel, ich habe ja mal, ich glaube, 15 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Mich hat es einfach sehr interessiert und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Allerdings habe ich auch gelernt, was Bürokratie bedeuten kann. Und ich habe auch irgendwann festgestellt, dass das Lebenszeit ist. Und dann kann ich auch nach 15 Jahren irgendwann eine Entscheidung treffen, dass es dann genug ist. Aber ich habe da so viel gelernt und ich habe wirklich gemerkt, dass da Menschen sind, die sich engagieren wollen. Und ich habe ganz viele Menschen getroffen, die sagten, toll, dass du das machst. Und sag ich, komm doch mit dazu. Es ist mir völlig egal, auf welchem Ticket, weil in der Kommunalpolitik geht's immer um die Sache. Und dann, was kam? Ja, ich habe keine Zeit. Da habe ich gesagt, ey, ich habe so viel Zeit. Wahnsinn. Ja, ich habe so viel Zeit. Und jemand, ich habe keine Zeit. Das darf jeder für sich entscheiden. Jeder darf ja auch Nein sagen. Ich möchte nur sagen, sich einbringen ist jetzt angezeigt. In den Infight gehen, wie wir es sagen, was wir sowieso machen, kommunikativ. Dass wir aber auch echt versuchen, da anzusetzen. Ich versuche es auch als Anwalt, ich versuche es natürlich auch als Speaker, Trainer, Referent, immer wieder diese Haltungssachen, über die wir immer sprechen, zu Recht, anzuspielen und zu sagen, Leute, geht raus. Sprecht über die richtigen Dinge, sprecht über eure Haltung, über eure Werte und versucht, die Leute wieder mitzunehmen. Und vielleicht auch aus einer Protesthaltung heraus wieder zurück ins Spiel zu holen. Aber wir müssen reden und wir müssen diese Angstschürerei, die müssen wir verhindern oder müssen dagegen gehen. Ich halte das für brandgefährlich.
Ja. Ein Beispiel noch aus dem Klimabereich.
Ja.
Ich hatte im vorletzten Jahr eine Veranstaltung in Kassel, übrigens auch regional aufgestellt. Kassel war mal Solarhersteller der Welt. Hat eine Menge Wumms für die lokale Wirtschaft gebracht. So ein bisschen ist nach wie vor Infrastruktur da. Deshalb hatten die da bei dieser Veranstaltung den Hans-Joachim Schellenhuber eingeladen. Das ist der ehemalige Chef von PIC, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Und da habe ich so gemerkt, es gibt in der Rhetorik diejenigen, die sich mit Sekundenkleber an der Straße ankleben. Es gibt diejenigen, die sehr laut mit einem überschaubaren Sortiment an Argumenten in Talkshows beispielsweise gehen. Und dann gibt es natürlich diese Seniorität von jemandem wie Schellenhuber. Der hat einfach in einer überzeugenden Ruhe argumentiert, A, 1,5 Grad Klimaziel ist passé, schaffen wir nicht mehr. B, wir werden bei irgendetwas zwischen 2 und 3 Grad landen. Das hat folgende Auswirkungen, hat er ganz klar erläutert und gezeigt, welche Länder dann nicht mehr existieren werden. Und C hat aber auch eben diesen Hoffnungsimpuls mit reingegeben und gesagt, naja, wir werden in einer Gemengelage von globalem Mindset, mit anderen Worten, Menschen werden verstanden haben, was es damit auf sich hat, weil sie die Auswirkungen sehen, und B, technologischen Quantensprüngen. Also was können wir mit Wasserstoff machen, meinetwegen mit CO2-Storage irgendwie, all die Gedanken, die da sind, im Feld sind und noch nicht ausentwickelt sind und so. Und hat ein Gesamtbild daraus produziert und gesagt, naja, wir können dann, wenn wir diesen Peak von 2,7 Grad oder sowas erreicht haben, können wir in 150 Jahren wieder einen Dive machen und wieder auf Werte von 1990 zurückkommen. Das finde ich ziemlich konstruktiv irgendwie. A, keine Schönfärberei, sehr deutlich, das ist der Status quo, das ist die wissenschaftliche Evidenz, darauf bewegen wir uns zu und das können wir machen. Und das höre ich zu wenig insgesamt.
Super Beispiel. Und das ist ja genau das, was wir gesagt haben. Lass uns auf die Fakten gehen und lass uns unaufgeregt darüber sprechen. Und jetzt kommt es wieder, ohne diese Moralkeule wieder rauszunehmen. Die Moralkeule ist ja auch so ein Totschlagsargument und hatte ja auch zu dieser Cancel-Geschichte geführt, dass ich mit meiner Angstrhetorik aber moralisch erhaben bin. Und die anderen haben ja keine Ahnung. Entweder bist du für mich oder du bist raus. Und das ist Gift für die ganze Debatte. Deshalb ist das ein tolles Beispiel, wie man es machen muss. Und jetzt kommt es natürlich, das ist schmerzhaft, weil das bedeutet, du musst es benennen. Und dann tut das weh, weil die Fakten gerade nicht so doll sind. Nehmen wir das Klima. Dann musst du überlegen, was für Handlungsschritte entwickle ich denn daraus? Achtung, das kostet Geld. Dann schreit die Politik wieder, ja, das müssen wir gerade woanders vielleicht. Wir müssen rüsten, aufrüsten und wir müssen die Mütterrente machen. Keine Ahnung. Solche Dinge. Und dann wird die Debatte schwer. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass immer weniger Menschen, ich mache jetzt eine Anlehnung an den Sport, die Wettkampfhärte verloren haben.
Hm.
Du musst so einen Prozess halt mal durchgehen, das musst du aushalten. Ein Tennisspiel ist mal schwer, ein Fußballspiel ist mal schwierig. Aber wenn gerade eine kleine schwierige Phase kommt, gehe ich ja nicht in die Kabine und sage, nö, heute spiele ich nicht mehr mit, ich bin beleidigt. Ja. Ja, Entschuldigung. Und diese Wettkampfhärte, die hast du nicht, wenn du beleidigt bist, wenn du nicht mal Druck aushalten kannst, wenn du nicht mal aushalten kannst, dass der andere gegen dich einen Punkt macht, wenn du dann gleich schreist und sagst, alles Idioten, nur ich hab recht, moralisierst, ist die Debatte mit Verlaub im Eimer.
Ja, ja.
Also vielleicht sollten sich die meisten Leute, die gerade unterwegs sind, Achtung, jetzt muss ich einen Helm anziehen, auch die Medien mal nicht so viel empören. Ich glaube, Gabor Steingart sagte irgendwann mal, die Leute sollen sich mal entpören. Und das finde ich geil. Und dann sind wir nämlich genau da, dass wir wieder sachlich über Dinge sprechen und die Chancen, die wir daraus generieren. Das ist doch das Einzige, was Sinn macht.
Mhm.
Haben aber die Menschen nicht verstanden. Warum, Andreas? Weil Angst so geil funktioniert kurzfristig. Mit Angst kannst du ganz schnell mobilisieren. Das ist nicht nachhaltig, glaube ich und hoffe ich. Aber du kannst ganz schnell Front machen. Du kannst ganz schnell mobilisieren. Und das machen diese Menschen, um nicht zu sagen Vereinigungen und auch Parteien machen das. Und das ist unsäglich.
Ja, und Gabor und seine Kohorten bedienen sich dessen natürlich auch. Wir haben da verschiedene Beispiele in den vergangenen Episoden auch genannt, woraufhin ich mir einiges an Podcasts und so reingezogen mal habe und mir wirklich dann partiell einen Finger in den Hals stecken musste, weil einfach auf diesem Trittbrett der Empörung von rechts sich da drauf zu setzen, was intensiv stattfindet von dieser Klientel. Das ist ein geiles Geschäftsmodell. Entschuldigung, ja?
Yes.
Weil es bedient nun mal, Sonntagsfrage erneut, wahrscheinlich 25% plus, bedient eben diese Klientel, die sagt, wir haben in Deutschland ein Problem, das ist Migration. Bullshit! Tausendmal auch hier schon drüber gesprochen. Das ist der totale Unsinn. Das ist eben auch schief, ne? Genauso schief wie diese Empfindsamkeit, die du so angedeutet hast.
Befindlichkeit.
Empfindsamkeit. Ja, genau.
Aber auch gerade dein Beispiel mit der Migration wieder. Da wird eben absolut formuliert, du musst es differenziert machen.
Hm.
Unser Land funktioniert durch die ganzen vielen tollen, fleißigen Migranten. Wir reden über unkontrollierte Einwanderung mit Leuten, die alles andere im Sinn haben, als ein erfülltes Leben zu führen und so weiter und so fort.
Hat aber nicht stattgefunden.
Ja, wobei diese Verfahren auch echt mangelbehaftet sind.
Das weißt du als Jurist viel besser, na klar.
Ja, das ist nicht mein Kernthema tatsächlich. Aber wir müssen auch da, bitte, wir müssen es differenziert sehen.
Unbedingt, ja.
Und wenn ich es absolut mache, habe ich Angst geschürt und habe Ressentiments bedient. Und dann haben wir genau diesen Mist, den wir haben. Das ist, Klima ist so, KI, wir haben es gestreift, KI auch. Die Hälfte der Leute sagt, boah, KI bedroht uns. Wir hören auf zu denken, Arbeitsplätze fallen weg. Entschuldigung. Wenn du nicht auf dem KI-Zug bist, bist du raus aus dem Spiel. Das geht nicht mehr weg. Genauso wenig wie damals einer sagte, das Internet geht bestimmt wieder weg. ja, das ist, wenn die Welt untergeht. Dann ist alles weg. Da hast du recht, ja. Dann ist weg. Aber KI geht drauf zu, sei proaktiv, sag, wie kann ich es nutzen, was kann ich machen und so weiter. Aber da Angst zu schüren. Deutsche Gewerkschaftsbund hat gesagt, also KI, das darf nicht dazu führen, dass Arbeitsplätze wegfallen. Nur, dass wir das mal sagen. Da habe ich gesagt, Leute, in welche Moralsuppe seid ihr denn gefallen? Ihr habt ja die Wirklichkeit nicht verstanden. Aber du musst wissen, was KI kann. Also geh los und marschier und nutze das. Ich nutze es wahnsinnig viel. Ich find's großartig. Und wer jetzt sagt, ja, ach, der denkt gar nicht mehr selber, der kriegt gleich eine einstweilige Verfügung von mir. Nein, Quatsch. Oh, war das mit Angst gearbeitet? Niemals.
Hey, nein, schwarze Rhetorik. Ui, 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 ui.
Ja, ich bin auch gar nicht schwarz gekleidet. Hallo, extra deshalb.
Genau.
Aber das ist so auch so ein Beispiel. An jeder Ecke hörst du das. Neulich fragte mich einer, sagen Sie mal, ohne Sorge, meinen Sie, ich sollte mich mit KI, ein Unternehmer, mit KI beschäftigen? Sag ich, Entschuldigung, die Akustik ist so schlecht. Was haben Sie mich gefragt?
Aber du musst auch sehen, du musst natürlich auch sehen, hier sprechen natürlich zwei selbstständig Arbeitende miteinander, ne, die einen ganz anderen Rahmen haben als jemand, der in seinem Leben noch nie was mit dem Finanzamt, mit Umsatzsteuer zu tun hatte beispielsweise. Ne?
Ja.
Das ist auch ein Aspekt natürlich. Und also wir waren ja ein paar Jahre in Amerika beispielsweise und was ich da zum Beispiel auch wahrgenommen habe, ist, dass, jetzt mache ich mich auch selber verdächtig, dann doch ein Konservativer zu sein. Und zwar ist da meine Tochter zuerst in die Grundschule, die da 5 Jahre dauert, und dann die Middle School, also sowas wie das, ja, Brücke zum Gymnasium sozusagen gegangen. Und was mir aufgefallen ist, Mensch, die Lehrer sind alle blutjung. Die waren zum Teil echt in ihren 20ern und so. Da habe ich gedacht, ey, das ist irre. Die deutschen Lehrer sind alle 50, 60. Ja, klar, die sind nicht verbeamtet.
Ja.
Es gibt keine Verbeamtung von Lehrern. Jetzt kann ich natürlich sagen, das ist ein hoheitlicher Job. Da ist auch viel Wahrheit drin und so. Aber 60-Jährige, die 10-Jährigen die Welt näher bringen sollen, finde ich auch wiederum problematisch und würde jederzeit dafür mich stark machen, darüber nochmal nachzudenken. Ob alle,
das hast du aber jetzt.
Ja, ich darf nicht zu weit in die Ecke gehen. Ja. Ob alle Lehrer Beamte sein müssen. So.
Das
also,
war
ich weiß, ich kriege jetzt den Wutbrief von der GEW, das
ist
klar.
Das ist okay, aber das war rhetorisch so schön meandert, das hat mir sehr gut gefallen.
Du bist doof.
Na, danke. Ja, ich liebe dich auch, Andreas.
Das ebenso.
Ist wirklich so. Ja, danke. Und es ist so, nein, das reicht mir doch. Lass uns mal darüber reden. Ja, lass uns bitte mal darüber reden. Und das ist es. Und ich habe noch vielleicht so eine Idee. Das habe ich im Coaching oft. Ich habe ja irgendwann mal diese Coaching-Ausbildung gemacht und ich habe immer wieder, obwohl ich es nicht bewerbe, habe ich Coaching-Aufträge und ich liebe die sehr. Ob es Einzelcoaching sind, ob es Team-Coaching sind, ich finde das großartig. Und im Coaching hast du eine Situation, dass du sagst, ja, mach doch mal ein Reframing, mach doch mal einen anderen Rahmen. Also gib der schwierigen Situation doch den Rahmen, was können wir daraus machen, wie wir es eben schon mal sagten. Ich wollte das nur noch da mit verbinden. Also welche Chance liegt in der schwierigen Situation? Und schon bist du in einer aktiven Rolle, weil du nicht aufgibst. Achtung, ich sag's jetzt natürlich wieder mal überspitzt. Nee, ist nicht überspitzt. Du bist nicht jammerndes Opfer,
Punkt. Ja, ja.
Sondern du bist Protagonist in deinem Leben und gehst das Thema an. Wir haben ja auch schon über Verlust gesprochen. Ja, wir haben ja
klar,
beide nahe Menschen verloren. Du kannst sagen, das war's und ich bin jetzt ein Trauerkloß den Rest und alles ist unfair, warum bei uns in der Familie und überhaupt. Was machst du damit? Wie gehst du damit um? Welche Trauerarbeit machst du? Wie unterstützt du andere? Wie gehst du selber damit um? Welche Chancen hast du? Ist es am Schluss die Dankbarkeit für eine gemeinsame Zeit? Also all solche Dinge. Berufliche Niederlagen. Bleibst du liegen? Oder sagst du, hey, jetzt federe ich umso höher zurück, ihr Kleinen. Das kriegt ihr nicht hin. Ich krieg dir doch nicht, hey, was ist denn los? Ich bin die Hauptrolle für Gladiator 3, ihr Kleinen da. Also voll. Okay, James Bond wird immer noch gesucht. Ich wollte es nur sagen, ja. Der neue Darsteller.
Es wäre doch was für dich.
Nein, für mich gar nicht.
Doch. Na, Torwart.
Ich bin technisch nicht so versiert.
Okay.
Ich glaube, ich würde mit diesem ganzen technischen Schnack nicht reüssieren. Aber weißt du, ich mag das sehr gerne, in Chancen zu denken. Du darfst kurz enttäuscht, verletzt, sauer, wütend
total
sein, aber nicht so lange. Und dann musst du in die Aktion kommen. Und das ist der Unterschied. Und das macht apokalyptische Rhetorik nicht. Die blockiert diese Aktivität, diese Kreativität, die geistige Flexibilität und sie untergräbt den Dialog und will ihn sogar verhindern. Und das ist das Gefährliche und deshalb müssen wir da eine Gegenbewegung sein. 100%.
Also dieser Ruf raus, verdammt nochmal Leute, raus aus der Passivität. Und das ist wirklich komplett jenseits jeder ideologischen Verortung aus meiner Sicht. Da bin ich Millionen Prozent dabei. Das ist ganz, ganz wichtig, eben nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Und zur apokalyptischen Rhetorik passt natürlich auch unsere Rubrik. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Und da habe ich was gefunden von Anfang des Jahres und da geht es um die Endzeituhr, die Atomkriegsuhr, 1947 vom Bulletin of the Atomic Scientists eingeführt. Unter anderem war Albert Einstein dabei. Damals waren es, glaube ich, 17 Minuten vor Mitternacht. Mitternacht ist Ende der Welt und inzwischen ist das jedes Jahr so eine kleine Zeremonie, kann man fast schon sagen, wie das veröffentlicht wird. Und es ist eben nicht nur die Gefahr von Atomkrieg dort eingepreist, sondern auch neue Faktoren. Hören wir uns mal den Chef der Organisation Daniel Holz an, wie er im Januar argumentiert hat, was er gesagt hat.
It is the determination of the Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists that the world has not made sufficient progress on existential risks threatening all of humanity. We thus move the clock forward. In setting the clock closer to midnight, we send a stark signal. Because the world is already perilously close to the precipice, any move towards midnight should be taken as an indication of extreme danger and an unmistakable warning. Every second of delay in reversing course increases the probability of global disaster. It is now 89 seconds to midnight. This is the closest the world has ever been to midnight. We do not see sufficient positive progress on the global challenges we face, including nuclear risk, climate change, biological threats, and advances in disruptive technologies.
89 Sekunden vor dem Ende. 17 Minuten war der Ausgangspunkt, im vergangenen Jahr waren es noch 90 Sekunden, also eine Sekunde weiter. Angeführt wird natürlich Gefahr vom Ukraine-Krieg ausgehend, von anderen Konflikten weltweit, von Aufrüstungstendenzen weltweit. Das ist natürlich das Kerngeschäft dieser Organisation nach wie vor. Aber mit drin ist natürlich auch Klima, Katastrophen, die jetzt schon da sind und auch AI, also künstliche Intelligenz, die Gefahren, die von dieser Technologie ausgehen. Nun ist das natürlich apokalyptische Rede in Reinform, aber der Impetus, der Wunsch ist natürlich zu sagen, ich versuche hier eine griffige Formel zu finden. Mhm. Wie gefährlich ist das denn alles, was wir hier so treiben auf diesem Planeten? Und zu sagen, 89 Sekunden ist höchst dramatisch, aber wir können das auch positiv framen, so wie wir es die ganze Zeit jetzt besprochen haben und sagen, wir haben noch die 89 Sekunden. Wir können noch was machen. Wir können noch gegensteuern. Und das ist eine Formulierung der Dringlichkeit. Wie ordnest du das ein?
Wir müssen da echt eine ganz feine Differenzierung machen, weil wir nicht verwechseln dürfen apokalyptische Rhetorik mit einer klaren Benennung von Umständen. Es bringt uns ja überhaupt nichts, dass wir sagen, wir können die Menschen nicht mehr konfrontieren mit faktenbasierten Wahrheiten und müssen überall Zuckerguss drüber machen. Dann verstehen die das sowieso nicht mehr. Wenn sie dann auch noch diese Alarmmüdigkeit haben, verstehen sie es gar nicht mehr oder nehmen es nicht mehr wahr, besser gesagt. Das ist ja kein intellektuelles Thema. Das heißt, man muss in der Lage sein, Dinge klar zu benennen. Und dann kommt es genau das, was du gerade rausgearbeitet hast. Wir haben noch die Möglichkeit, also bitte erstens, zweitens, drittens. Und nicht sagen, okay, das war's, schließt ab. Was macht ihr als letztes noch, bevor das Licht ausgeht? Und das ist genau dieser Move, den wir brauchen. Genau das. Nicht dann aufzugeben, zu resignieren, sondern daraus zu sagen, okay, das ist ein echter Gong. Der letzte oder vorletzte, keine Ahnung. Jetzt, Leute, wir haben keine Möglichkeit aufzuschieben. Und es 10 Jahre aufzuschieben reicht nicht oder die nächste Generation damit. Das ist ein Riesenmist. Also jetzt. Und dann ist das für mich in Ordnung. Ich habe lieber eine klare Ansage als was Verschnörkeltes, wo ich nochmal nachfragen muss, ist es echt so? Hm? Und das ist das. Lass uns eine Anleihe in der Medizin machen. Wenn du eine scheiß Diagnose hast, dann will ich die wissen. Und dann will ich wissen, was kann ich tun?
Genau. Ganz genau so.
Mhm. Und das ist genau das Ding. Du musst es benennen, um die richtigen Aktionsschritte hinzubekommen. Aber dann pronto.
Ja, dann pronto.
Das ist okay für mich. Ja. Das ist okay für mich.
Ja. Es ist auch wieder Stoff für eine Folge. Wir sind natürlich auch in weiten Teilen, und Gründe dafür haben wir in vielfach schon besprochen, in diesem berühmten postfaktischen Zeitalter, wo einfach Evidenz nicht als solche genommen wird und Fakten nicht als solche genommen werden. Das ist so wie, Klaus, wenn du mir jetzt in meiner linken Ideologie nicht folgst, dann hast du die Argumente einfach nicht verstanden. Dann reicht dein Intellekt nicht aus dafür.
Genau.
Ne? Also das sind dann diese Spielchen, die wir aus der erneut schwarzen Rhetorik dann bemüht sehen, die ganze Zeit nonstop, und gleichzeitig die Fähigkeit zu lesen leider zurückgeht in unsere Gesellschaft. Und das ist alles sehr, sehr schwierig. Und dann ist auch so ein Bulletin of Atomic Scientists irgendwie, die eben diese Studie machen mit einem riesigen Aufwand, halt nur noch die Hälfte wert. Und da müssen wir auch gegensteuern, ganz klar, weil ansonsten werden wir noch mehr von Apokalypse umgeben sein. Klaus, wir kommen zum Ende mit unserem Sprich mit mir. Der Tipp. Jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Was ist so rhetorisch die eine Sache, wo ich sagen kann, wenn ich torpediert werde, wenn ich belagert werde von apokalyptischer Rhetorik in meinem Umfeld? Was ist der erste Schritt, wie ich mich wehre, wie ich mich stark mache?
Mein Punkt ist, ich erkenne die Meinung des anderen erstmal an. Das mache ich immer. Ich verstehe, was du sagst. Ich habe einen anderen Punkt, darf ich den machen? Damit habe ich den anderen ein Stück weit wertgeschätzt und gehe nicht in die Konfrontation. Ich kann auch ergänzen, ich kann auch sagen, ich erkenne an, dass das komplex ist. Aber ich habe eine andere Perspektive und ich denke in Chancen. Darf ich dann den Punkt machen? Da sagen die wenigsten, nee, weil du hast ja gesagt, ich verstehe, was du sagst, ich kann es nachvollziehen, aber ich habe einen anderen Punkt. Damit machst du die Tür auf. Das klappt nicht immer. Irgendwelche Schreihälse, die mit rotem Kopf dich anschreien, die hören sowieso nicht mehr zu. Da kannst du dann auch gehen. Aber das zu schaffen, und lass mich so formulieren, ich versuche immer wieder neue Dialogräume zu schaffen. Also Gespräche, Runden, wo man diskutiert. Aber ich lasse es nicht so stehen und ich halte gegen. Ich sage, dann lass mich doch meinen Punkt bitte auch machen. Und die wenigsten sagen, nein, das geht nicht. Gut, im Bundestag geht das nicht, da schreien die rum. Aber
auch manchmal geht es sogar da. Ja.
Manchmal geht es sogar. Ja. Aber wir können das. Also ich will meinen Punkt machen. Ich sage, ich höre, was du sagst. Ich kann es inhaltlich nachvollziehen. Darf ich meine Perspektive bringen? Das ist für mich der Türöffner. Und du kannst natürlich sagen, was gewinnst du damit mit der schwarzen Rhetorik? Dann sage ich echt immer den Satz, gehst du jetzt nach Hause und schließt die Tür ab? War's das? Ich nicht. Ich gehe raus und versuche das Beste zu machen. Für mich, für die Family, für die Menschen, die mir wichtig sind, für Kunden, Mandanten und so weiter. Das ist meine Haltung dafür. Und wenn ich das nicht mehr sehe, dass ich irgendwas versuchen kann, ich rede nicht erreichen, versuchen kann, dann schließe ich ab. Aber das ist es. Das ist vielleicht nicht mit genug Druck, aber das ist meine Vorgehensweise tatsächlich.
Ja, also ich glaube, iterativ, neudeutsch, ja, also wirklich Schrittchen für Schrittchen, ganz kleine Sachen, Babysteps voranzukommen, das ist in der Tat das Gebot der Stunde, auch in der Abwehr dieser Rhetorik, die uns umgibt und die vom Untergang manchmal ja sogar schwärmt. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also fast wie so eine Todessehnsucht. Also da bin ich raus aus der Nummer. Darf ich das kurz noch verstärken? Ich war die Woche im Kino. Und zwar habe ich gesehen The Life of Chuck.
Mhm.
Das ist interessant, weil es ist eine Verfilmung einer Stephen King Kurzgeschichte. Jetzt denkt man, nein, Horror guckt er sich an. Nein, Horror kann ich gar nicht ertragen. Da sitze ich nur hinterm Kissen. Das geht gar nicht. Nee, das geht schon.
Das Softie.
Nee, das geht nicht. Horror ist nicht mein Genre, bin ich raus, ja.
Meinst du auch nicht übrigens, ja.
Nee, sorry, also überhaupt nicht. Also meine Kinder finden das anders, ich bin da raus, ich kann das nicht. So, es ist aber eine Kurzgeschichte, die wirklich wahnsinnig toll ist und die wird rückwärts erzählt. Und die Quintessenz dieses Films ist, jeder Mensch ist ein eigenes Universum und hinterlässt Spuren. Ob bewusst, unbewusst, allein durch den Kontakt zu anderen, wie er sich gibt, was er tut, was er sagt, wie er handelt und hinterlässt Spuren. Und das wird in diesem Film wahnsinnig toll erzählt. Der wird von hinten, wie gesagt, nach vorne erzählt. Und am Schluss ist es egal, wo du bist, du hinterlässt immer Spuren. Und wenn wir das verinnerlichen und sagen, ich kann immer Spuren hinterlassen, dann bitte mit der richtigen Haltung, mit den richtigen Botschaften. Und das zahlt auf das ein, was wir sagen. Lass uns in den Infight gehen und lass uns darum kämpfen. dass wir miteinander reden, dass wir an Chancen denken, um das ganze Ding besser zu machen.
Dankeschön, lieber Klaus. Das lassen wir einfach so stehen.
Wunderbar.
Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast zur apokalyptischen Rhetorik. Wir sind gespannt wie Bolle, was ihr dazu meint, was wir hier besprochen haben. Ist das völliger Stuss oder hat das eine gewisse Relevanz, was wir gesagt haben? Feedback bitte an ohnesorgekommunizieren.de oder meinetwegen auch podcorn.de. Das sind unsere beiden Web-Zuhauses und wir sind natürlich jederzeit offen für Anregungen, für Kommentare. Welche Themen sollen wir mal in die Hand nehmen? Und ganz wichtig, Klaus, der Disclaimer.
Bitte schreibt in die Kommentare bei Spotify, das mag der Algorithmus und wir auch. Und es machen immer mehr Leute, was uns sehr, sehr freut. Und jetzt noch eine kleine Vorschau. Wir werden demnächst auf Instagram einen eigenen Account haben zu unserem Podcast, um das noch mehr zu befeuern, unsere Zuhörer noch mehr mitzunehmen. Und auch da können wir dann kommunizieren. Warum? Weil die Themen wichtig sind, weil wir hoffentlich, und wir sind überzeugt, Nutzen stiften können. Und drittens, nicht ganz unwesentlich, weil wir beide riesig viel Spaß dabei haben.
Auf bald. Danke, Klaus.
Danke dir. Ciao.